Eine Delegation wurde gebildet, der selbstverständlich auch Blum angehörte. Kaum hatte die Abordnung die Ratskammer betreten, ergriff Blum auch schon das Wort und formulierte die erstaunlich gemäßigten und praktischen Forderungen der aufgebrachten Bürgerschaft. Die Toten müssten mit gebührender Feierlichkeit bestattet werden. Die Sicherheit der Stadt dürfe allein der Bürgerwehr anvertraut werden. Die Armee müsse aus der Stadt abgezogen und die Garnison ausgetauscht werden. Ferner müsse eine umfassende öffentliche Untersuchung der Ereignisse vom 12. August eingeleitet werden. Blum hielt sich auch in den folgenden Tagen an dieses pragmatische und moderate Drehbuch. Selbst auf der Begräbnisfeier für die Gefallenen, wo er eine Grabrede hielt, die den Ausdruck öffentlichen Kummers und politischer Entschlossenheit mit bemerkenswerter Zurückhaltung kombinierte. Die Obrigkeit erholte sich rasch von ihrem Schreck. Eine Scheinuntersuchung endete mit einer pauschalen Entlastung des Militärs und mit einer offiziellen Rüge an den Stadtrat, weil er sich mit dem Vorgehen gegen die Unruhestifter zu viel Zeit gelassen habe. Die Zusammenkünfte vor dem Schützenhaus wurden verboten. Wichtige Aktivisten, darunter zwei andere Redner auf der Begräbnisfeier, wurden verhaftet. Die unzähligen Petitionen von Leipziger Bürgern, die Presse- und Vereinigungsfreiheit, neue Wahlgesetze und eine offizielle Duldung der Deutschkatholiken forderten, wurden komplett ignoriert. Julius Traugott von Könneritz, in Personalunion Justizminister und Regierungschef, verkündete im Sächsischen Landtag ohne auch nur die geringste faktische Grundlage, die Krawalle in Leipzig sei ein Teil eines vorsätzlichen Versuchs gewesen, eine schon Wochen im Voraus geplante Revolution auszulösen. Da die Stadträte die Aussetzung der Handelsprivilegien fürchteten, unterschrieben sie einen Brief, in dem sie vor der Regierung Katz buckelten und den Monarchen anflehten, ihnen nicht ihre Gunst zu entziehen. Einzig ein konservativer Stadtrat verweigerte die Unterschrift, weil sein gesetzestreuer Nachbar zufällig unter den am 12. August Ermordeten war. Blum blieb auf freiem Fuß, nicht weil sein Handeln offiziell gebilligt worden wäre, sondern weil man ihm schlicht nichts vorwerfen konnte. Er war nicht in der Stadt gewesen, als die Krawalle ausbrachen, und er hatte die Lage nicht eskaliert, sondern sich öffentlich bemüht, Ruhe und Ordnung zu bewahren. Allein der Inhalt seiner Rede ist mehr als alles andere aufreizend und verletzend, berichtete ein irritierter Polizeispitzel den Österreichern. Doch jedes dritte Wort ist Gesetz und Ordnung, und damit nicht genug. Er mahnt ständig von jeder Art von Extremen ab. Er duldet keine die Regierung direkt verletzenden Ausdrücke. Blum freute sich keineswegs darüber, dass ihm offizielle Sanktionen erspart blieben. In einem Brief an seinen Freund Johann Jacobi äußerte er Bedauern und sogar Selbstekel. Seine radikalen Kritiker würden gewiss zu Recht sagen, er habe allenfalls ein miserables Piano gespielt, wo Zeit und Umstände ein Fortissimo gebieterisch forderten. Zu seiner Verteidigung konnte er nur darauf verweisen, dass das Menschenmaterial um ihn, er meinte die trägen, verschlafenen Spießbürger von Leipzig, jede andere Option als ein äußerst behutsames Vorgehen von vornherein ausgeschlossen hätte, so sehr ihm das auch auf die Nerven gehe.